So, schön, dass ihr zu unserem zweiten Thema da seid. Jesus ist die Antwort, wenn die Welt aus den Fugen gerät. Also es gibt, und ihr werdet mir alle zustimmen, es gibt sehr, sehr viel Schönes auf dieser Welt. Wir leben wahrscheinlich mit in der schönsten Ecke Deutschlands. Wir haben noch einen richtigen Winter. Wir leiden keine Not. Aber ganz ehrlich, mal global gesehen, haben wir den Jackpot geknackt. Global gesehen geht es uns so viel besser als 95% des Restes der Menschheit. Wenn wir uns unsere Welt anschauen, dann sehen wir haben Schwierigkeiten. Pass auf, und ich will euch gleich am Anfang sagen, wo ich hin möchte mit diesem Thema. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit darauf rumreiten, wie schlimm unsere Welt ist. Wir werden uns ein paar Dinge anschauen. Aber das ist nur die Einleitung. Ich möchte, dass ihr am Ende dieses Themas mit Zuversicht rausgeht, dass es am Ende gut wird. Also wenn jemand Grund hat, zuversichtlich zu sein, dann Menschen, die an Gott glauben. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie leben wir denn in einer Zeit, in der wir merken, dass der Menschheit die Probleme einfach entgleiten. Schauen wir uns mal das an. Ich habe so diesen Titel, als ich über das Thema nachgedacht habe, habe ich eine Aussage von unserem jetzigen Bundespräsidenten gedacht, die er damals noch als Außenminister sagte. 2015 hat er auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart eine Rede gehalten und er sagte, die Welt ist aus den Fugen geraten. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das sagt nicht irgendein Prediger, obwohl er ist auch evangelischer Christ, aber er sagt das aus seiner Erfahrung als Politiker. Und er sagte dann, solange ich denken kann, kann ich mich an keine Zeit erinnern, in der internationale Krisen in so großer Zahl an so vielen Orten gleichzeitig auf uns eingestürmt wären wie heute. Das hat er vor 9 Jahren gesagt. Ich würde ihn gerne mal fragen, was er heute sagen würde. Weil die letzten 9 Jahre, also die letzten 5 Jahre, die haben noch mal was draufgelegt auf die Krisen unserer Welt. Und ich habe das Empfinden, wir haben so viele Krisen global, die uns um die Ohren fliegen, und kein Mensch auf dieser Welt hat die Lösung dafür. Ja, wir haben so viele Kriege und Bürgerkriege. Ich habe einfach mal ein bisschen durch die Nachrichten geschaut, ja. So viele Tote wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und das sind jetzt nicht nur Kriege zwischen Ländern. Meistens sind es ganz verrückte Bürgerkriege, in denen Menschen, die eigentlich in Frieden leben könnten, sich gegenseitig abmetzeln. Oder wo eine dominante Gruppe ihre Machtposition ausnutzt und andere Bevölkerungsgruppen drangsaliert und bis zum Blut verfolgt. Ja, das Problem des Hungers ist riesengroß, riesengroß. Ich habe mal die ganz aktuellen Zahlen angeschaut. 735 Millionen Menschen hungern. Alle paar Sekunden stirbt ein Kind an Hunger, an Mangelernährung. Und es ist ja nicht so, dass die Menschheit das nicht lösen möchte. Aber irgendwie bewegen wir uns rückwärts. Es ging immer eine Zeit lang aufwärts. Aber die letzten Jahre durch die Krisen, ja, also Corona hat seinen Teil getan, der Ukraine-Krieg hat seinen Teil getan, um den weltweiten Hunger weltweit zu verschärfen. Und überhaupt jegliche Kriege, die wir auf dieser Welt haben, die führen immer dazu, dass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Der Klimawandel, der dazu führt, dass ganze Regionen zu Wüsten werden, dass ganze Regionen von krassen Unwettern immer wieder heimgesucht werden, reißt den Menschen ihre Lebensgrundlage unter den Füßen weg. Und wohin sollen diese Menschen gehen? Das sind richtig reale Probleme, die nicht eine Handvoll Leute betrifft, sondern die ganz, ganz viele Millionen Menschen betrifft, einen großen Teil unserer Menschheit. Ja, wir haben noch das Problem, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Nee, da habe ich jetzt das Bild nicht dazu, aber ich habe mir nur ein paar andere Dinge aufgeschrieben. Was wäre, wenn Terroristen Atomwaffen in die Hände bekommen würden? Also das ist ein ganz reales Szenario, ja, dem sich internationale Organisationen auch stellen, indem sie einfach fragen, okay, was machen wir, wenn das passiert? Aber Fakt ist, kein Mensch hat die Antwort darauf, was wäre dann, wenn das passieren würde? Oder anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch missverfolgt in den Nachrichten. Ich habe hier mal ein Bild von der Schuldenlast in den USA. Ja, so alle paar Monate streiten die sich mal wieder, ob man die Schuldengrenze wieder erhöhen darf. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Ja, wann kommt der Zeitpunkt, wo das selbst für den amerikanischen Staat zu viel wird? Ja, wie lange kann so eine Kurve noch so weit steigen? Und der Punkt ist, wenn die Amerikaner ihre Staatsschulden nicht in den Griff bekommen, wird irgendwann der Dollar wirklich den Bach runtergehen. Wenn das passiert, dann haben wir weltweite globale Verwerfungen. Und das sind alles Dinge, die ganz real passieren können. Ja? Oder habt ihr euch mal die Frage gestellt, was eigentlich passieren würde, wenn das Internet plötzlich ausfällt? Wisst ihr, wir haben hier etwas geschaffen und wir reden immer von Digitalisierung, aber wir haben was geschaffen, wovon wir so abhängig werden, dass wenn das nicht mehr funktioniert, ja, wir enorme Probleme haben. Und ihr könnt ja mal ein bisschen recherchieren, gebt einfach mal ein, digitaler Blackout, wenn die Welt plötzlich online ist, offline ist, was dann passieren würde. Also wir haben ja etwas, ein System geschaffen, das so anfällig ist und das enorme Krisen auslösen wird, wenn das nicht mehr gut geht. Letztens bin ich auf diese Geschichte gestoßen. 1983, als wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg standen. Also ich war damals 9 Jahre alt, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, ich war damals, du kannst dich erinnern? Ich war damals noch ein DDR-Kind, Jungpionier. Ja, an mich kamen solche Nachrichten nicht ran. Für uns war die Welt in Ordnung, ja. Also wurde uns immer gesagt, die Welt ist in Ordnung. Und wir leben im besten Teil der Welt. Nun ja. Wenn man sich die Geschichte damals anschaut, hat die Leitung der Sowjetunion damals fest damit gerechnet, dass der Westen jetzt zuschlägt. Sie haben fest damit gerechnet, dass es jetzt passiert. Ja, die NATO hat damals ein riesiges Manöver abgehalten und für die Sowjetunion war klar, die machen das jetzt, um ihre Atomwaffen in Stellung zu bringen. Und dann ist Folgendes passiert. Ja, dann hat sogar das Alarmsystem der Sowjetunion angeschlagen und hat angezeigt, 5 Raketen kommen auf uns zugeflogen. Und eigentlich wäre es dann die Aufgabe dieses Offiziers gewesen, jetzt den Alarmknopf zu drücken und den Gegenschlag auszulösen. Er hat gewartet, noch ein bisschen mehr gewartet. Es hat sich als eine Fehlmeldung herausgestellt. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie nah die Welt davor war, in den Abgrund zu stürzen? Jetzt, das ist 40 Jahre her, oder? 40 Jahre. Heute sind wir ja viel schlauer geworden, oder? Habt ihr gehört von dieser, Moment, wie heißt es hier, diese Doomsday Clock, diese Weltuntergangsuhr? Ich habe das mal hier bei ZDF heute, könnt ihr das nachlesen, kurz vor 12, wie die Welt sich selbst bedroht. Ganz aktuelle Nachrichten. Wie nah sind wir dem Weltuntergang? Das versucht ein Expertengremium jedes Tag einzuschätzen und mit der sogenannten Doomsday Clock, also diese Weltuntergangsuhr, anschaulich zu machen. Also pass auf, das sind nicht irgendwelche abgedrehten New Age Weltuntergangspropheten, die das sagen. Das sind ganz normale, seriöse Wissenschaftler, die sich mit dem Zustand der Welt beschäftigen. Ja? Und sie zeigen an, wie hoch die Gefahr durch nukleare Waffen, Klimawandel und weitere Bedrohungen auf der Welt ist. Mitternacht bedeutet auf dieser Uhr Weltuntergang. Die Uhr steht heute bei 90 Sekunden vor 12. So kurz vor Mitternacht wie noch nie. Und hier habt ihr nochmal, und das könnt ihr nachlesen hier auf der Seite vom wer ist das, Statistikamt. Also ganz, ganz offiziell, ja. Hier seht ihr, wie viele Minuten vor 12 es ist. Ja, und da sieht man ja klar, hier so 1953 war schon mal haarig. Ja, dann ging es wieder ein bisschen besser. dann hier diese Zeit, von der ich gerade sprach, 83, und seitdem ging es eigentlich immer wieder hoch, das heißt, hat sich verbessert. Seitdem, seit Anfang oder Mitte der 90er Jahre geht es wieder runter und jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht. Das heißt, das Risiko, dass so eine globale Katastrophe passiert, war noch nie so groß wie jetzt. Sag nicht ich, sagt dieses Panel an Wissenschaftler. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir könnten jetzt den Kopf in den Sand stecken. Wir könnten den ganzen Tag darüber klagen, wie schlecht die Welt ist. Bringt das irgendjemanden weiter? Nein. Macht das unsere Welt besser? Auch nicht. Fühlen wir uns besser, wenn wir das tun? Auch nicht. Ja? Und darum mache ich jetzt auch Schluss damit und komme jetzt auf die positive Seite. Nämlich, was sagt die Bibel dazu? Welche Hinweise gibt die Bibel uns dazu, wie wir in so einer riskanten Zeit, in der wir leben, immer noch die Zuversicht behalten können? Und ich sage mir, wenn jemand den Grund hat, zuversichtlich zu sein angesichts solcher Krisen, dann sind wir es. Und ich möchte mit euch in die Bibel gehen. Dankeschön, Sandra. Jesus war das letzte Mal mit seinen Jüngern im Tempel, kurz vor seiner Kreuzigung. Und seine Jünger waren begeistert von diesem großartigen Bau. Und das war es wirklich. Ich glaube, wenn wir es hätten sehen können, wir hätten genauso gestaunt wie sie. Und sie sagten zu Jesus, wir lesen das hier mal miteinander, als Jesus das Tempelgelände verließ, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Ja? Und der Grundgedanke ist, boah, schau mal Jesus, wie großartig das alles ist. Doch er sagte zu ihnen, seht ihr diese Gebäude? Ich versichere euch, sie werden alle zerstört werden, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und für die Jünger war das so unvorstellbar. Wie kann es sein, dass unser Tempel zerstört wird? Ich meine, der Tempel war das Zentrum ihrer nationalen Identität. Und undenkbar. Und doch sagt Jesus, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Schaut mal, die Jünger haben gedacht, wenn der Tempel zerstört wird, das ist das Ende der Welt. Für sie war das ein und dasselbe Ereignis. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die Zerstörung des Tempels irgendwas anderes sein könnte als das Ende der Welt. Und Jesus lässt sich tatsächlich auf dieses Gedankenspiel ein. Wenn ihr das Kapitel lest in Matthäus 24, seht ihr, dass Jesus zwei Ereignisse miteinander vergleicht. Und die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, überhaupt die Zerstörung Jerusalems und die Ereignisse drumherum sind jetzt für Jesus ein Bild für das, was am Ende mit der Welt geschieht. Also das, was im Kleinen, so schlimm es war, aber was relativ gesehen im Kleinen damals in Jerusalem geschah, sagt Jesus, wird am Ende global mit der ganzen Welt passieren. Und darum vermischt Jesus jetzt beide Ereignisse. Und darum fragen sie, was ist jetzt das Zeichen dafür, dass du wiederkommst und für das Ende der Welt? Und jetzt kommt Jesus und nennt uns ein paar Dinge. Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Also was sagt Jesus hier? Was wird passieren, bevor er wiederkommt? Es werden viele Leute kommen, die werden behaupten, Jesus zu sein. Später sagt er dann noch, sie werden Zeichen und Wunder tun und sie werden viele verführen. Und das war damals so, bevor Jerusalem zerstört wurde, gab es diese Leute, die behauptet haben, sie wären Jesus, sie wären der Messias. Jesus sagt, glaubt ihnen nicht. Und er sagt, bevor er wiederkommt, wird genau das gleiche Phänomen geschehen. Und das ist die Zeit, in der wir auch heute leben. Es gibt auch heute Menschen, die behaupten, Jesus zu sein. Überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Und dann sagt Jesus, das alles wird sein wie die Wehen einer Frau. Jemand könnte sagen, das sind Dinge, die gab es doch immer schon, oder? Den ersten Krieg gab es gleich bei Kain und Abel. Und seitdem bekämpfen sich Menschen gegenseitig. Also Kriege gibt es, seit es Menschen gibt. Seit dem Sündenfall gibt es Kriege. Erdbeben hat es auch immer wieder gegeben. Hungersnöte auch immer wieder. Aber Jesus sagt, es wird sein wie die Wehen einer Frau. Also es wird intensiver werden und es wird schneller werden. Und wir leben heute schon in einer sehr, sehr besonderen Zeit, weil all diese Probleme, über die wir vorhin gesprochen haben, die haben ein globales Ausmaß und stürzt so viele Menschen in die Misere. Und dann sagt Jesus, viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet werden. Also Jesus spricht auch darüber, dass es immer hartherziger zugehen wird, dass Menschen immer härter und kälter und brutaler auch miteinander umgehen. Aber Jesus sagt, wir müssen nicht dabei mitmachen. Und das finde ich eine richtig starke Lehre aus dem. Wir können um uns herum schauen und wir sehen Hartherzigkeit, wir sehen Kälte. Aber was Jesus uns hier sagt, ist auch, als meine Nachfolger müsst ihr da nicht mitmachen. Es muss nicht abfärben auf euch. Nur weil andere Leute hart und grausam miteinander umgehen, müsst ihr das nicht auch machen. Ihr könnt anders sein. Ja, wer durchhält, der wird gerettet werden. Und dann sagt Jesus, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Und ich finde das eine richtig wichtige Aussage. Denn Jesus nennt verschiedene Zeichen. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen. Und er sagt, das alles ist noch nicht das Ende. Das heißt, wir können an der Anzahl der Erdbeben nicht messen, wie lange es noch dauert, bis Jesus wiederkommt. Wir wissen nur, solche Dinge werden passieren und sie werden noch häufiger werden. Aber wie weit diese Dinge noch zu steigern sind, wissen wir nicht. Jesus sagt, diese Dinge werden passieren, aber es ist noch nicht das Ende. Und dann gibt es dieses eine Zeichen, das Jesus nennt, wo er sagt, dann kommt das Ende. Bei all den anderen Zeichen sagt er, das ist noch nicht das Ende. Aber hier sagt er, diese Botschaft vom Reich Gottes, also das Evangelium von Jesus Christus, wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Jesus möchte, dass diese Botschaft wirklich an keinem Menschen vorbeigeht. Und Jesus wird nicht wiederkommen, bevor nicht jeder Mensch die Möglichkeit hatte, diese Botschaft zu hören. Und darum ist es so wichtig. Darum ist es auch so wichtig, dass wir als Gemeinde uns darum bemühen, dass Menschen diese Botschaft hören. Das ist kein Zeitvertreib. Damit beschäftigen wir uns nicht selbst, sondern das ist der Auftrag. Und Jesus hat einfach diese Sehnsucht, diese Leidenschaft, dass jeder Mensch es hört, bevor er wiederkommt. Und dann sagt er, denn wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erhellt. Also, Jesus spricht davon, es wird falsche Christusse geben, falsche Propheten. Sie werden Zeichen und Wunder tun. Sie werden viele verführen. Manche Leute sind da wirklich naiv. Und sie sagen, naja, wenn Wunder passieren, dann muss das ja vom lieben Gott sein. Da ist doch jemand gesund geworden. Wie kann das schlecht sein? Aber wer so denkt, der wird ganz sicher diesen Falschen auf den Leim gehen. Und dann sagt Jesus, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist da in der Wüste oder er ist dort, glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Denn Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wird es sein wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erleuchtet. Und wir werden uns dann im dritten Thema damit beschäftigen, wie genau wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Was wird alles passieren, wenn er wiederkommt? Das ist eine ganz, ganz wichtige, zentrale Botschaft der Bibel. Wir finden diese Botschaft im Alten und im Neuen Testament. Hier nur so viel. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dann werdet ihr das nicht aus den Nachrichten erfahren. Es wird euch auch niemand anrufen und sagen, schau mal aus dem Fenster. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann wird es so deutlich und so sichtbar sein, dass jeder es mit eigenen Augen sehen wird, egal wo er ist. Das wird niemand verschlafen, das wird niemand übersehen. Es wird sein wie ein Blitz, der den ganzen Himmel erleuchtet. Und dann sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden nicht vergehen. Wie gehen wir damit um, dass wir in einer Zeit leben, in der so vieles drunter und drüber geht auf unserer Welt? Und hier sagt Jesus uns was ganz Wichtiges. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Erste, was wir tun können, ist, dass wir wirklich auf das vertrauen, was Gott sagt. Dass wir uns wirklich Zeit nehmen, dieses Buch zu lesen, es zu studieren, es in uns aufzunehmen, danach zu leben, weil das bleibt. Das ist das, worauf wir uns verlassen können. Wisst ihr, mir fehlt der Glaube dazu, mir vorzustellen, wie unsere Menschheit die Kurve noch kriegen könnte. Weil dafür müssten Terroristen alle Buße tun und sich innerlich verändern und aus ihrem Hass müsste Liebe werden und Vergebung, und zwar alle. Dazu müssten die Mächtigen dieser Welt ihre Machthunger überwinden und aufhören, für ihren eigenen egoistischen Machttrieb Menschen in den Tod zu schicken. Dazu müssten Menschen ihren Egoismus verlieren, weil, schaut mal, die allermeisten Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, sind menschengemacht. Ja. Und wenn Jesus sagt, die Liebe wird erkalten, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen, dann wird dieser Egoismus, der letztlich diese Probleme alle auslöst, eher noch schlimmer werden. Das heißt, wir haben gute Politiker, auch in unserem Land. Wirklich. Wir haben Leute, die sich auch ehrlich dafür einsetzen, dass es uns besser geht. Aber sie haben auch nicht die Lösung. Ja. Es gibt ganz sicher viele gute Wissenschaftler, aber die haben auch nicht die Lösung. Das heißt, wir brauchen uns nicht darauf vertrösten lassen, dass die Welt irgendwie, irgendwann doch nochmal die Kurve kriegt, mit ihren eigenen Möglichkeiten. Jesus sagt, das wird nicht geschehen. Die Lösung, die ist nicht in der Hand von Politikern, die ist nicht in der Hand der Wirtschaft, die ist nicht in der Hand vom Militär. Die Lösung, die wir brauchen, die hat allein Jesus in seiner Hand. Ja, und ich glaube, das ist das Erste, dass wir uns bewusst machen, dass wir wirklich auf das vertrauen, was Gott sagt, weil seine Worte bleiben ewig. Das, was Gott versprochen hat, das bleibt wirklich bis zum Schluss. Das trägt uns bis in die Ewigkeit. Das Nächste. Wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, dann besteht die Gefahr, dass man sich mehr Gedanken macht über die kommende Krise als über den kommenden Christus. Es ist möglich, so sehr auf die schlimmen Endzeitereignisse zu starren, über die Jesus da ja auch spricht, dass man vergisst, dass das alles am Ende doch nur zu etwas ganz Neuem führt. Denn wisst ihr, für Jesus ist das Ende der Welt kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Also Jesus kommt nicht nur, um Schluss zu machen und Punkt aus, fertig, sondern wenn Jesus wiederkommt, ja, es ist der Schlusspunkt dieser Weltgeschichte, aber wenn Jesus wiederkommt, dann fängt er was ganz Neues an. Und die Bibel sagt, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird. Wir erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gerechtigkeit herrschen. Wisst ihr, als bibelgläubige Christen dürfen wir fest darauf bauen, dass das Beste noch kommt. Ich kann mich erinnern, wie ich als junger Pastor, ich war damals in Lahr, einmal einen krebskranken Mann besucht habe. Und er war ein gläubiger Mann, aber er hatte nur noch ein paar Tage zu leben. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, wie muss es eigentlich sein für einen Menschen, der so eine Diagnose hat, der genau weiß, er hat jetzt wirklich nur noch ein paar Tage oder Wochen zu leben und diese Tage und Wochen werden nicht schön, die werden immer schmerzhafter bis zum Schluss. Wie muss es für einen Menschen sein, der nicht glaubt, dass danach noch was Gutes kommt? Also wie muss es für einen Menschen sein, der weiß, es wird jetzt eigentlich immer nur noch schlimmer, schlimmer und schmerzhafter bis zum bitteren Ende und dann ist alles aus und es gibt nie mehr was Gutes für mich. Jetzt, dieser Mann war Gott sei Dank gläubig. Ja, und auf seiner Beerdigung konnten wir sehr hoffnungsvolle Dinge sagen. Aber das ist für mich genau diese Perspektive. Dieser Mann wusste, dieser Krebs, der wird mich jetzt zerfressen, aber das ist nicht das letzte Wort. Sondern es kommt etwas danach. Das letzte Wort spricht Gott. Und dann gibt es die Auferstehung, dann gibt es ewiges Leben, dann gibt es etwas Neues. Und für mich ist das ganz wichtig, dass wir, wenn wir der Bibel vertrauen, wissen dürfen, dass es am Ende gut ausgehen wird. Auch wenn unsere Welt die Kurve nicht mehr bekommt, aber Gott schafft am Ende etwas Neues und etwas Gutes. Und darauf dürfen wir bauen. Manche sagen, man kann in diese Welt doch keine Kinder mehr setzen. Ich bin dankbar, dass wir das doch können. Unsere Kinder haben eine Zukunft. Wenn unsere Kinder Jesus haben, haben sie immer eine Zukunft. Und lasst uns die Dinge auf unserer Welt, lasst uns sie zur Kenntnis nehmen. Aber diese Ereignisse sind nicht unsere Religion. Diese Ereignisse sind nicht das, was jetzt unser Denken ständig füllen soll, weil man kann sich so sehr mit diesen Krisen beschäftigen, dass man am Ende noch depressiv wird. Lasst uns das zur Kenntnis nehmen, okay, das passiert. Aber es gibt etwas ganz Neues. Am Ende führt Jesus uns zum Ziel. Und das ist die Hoffnung, die die Bibel uns immer wieder vor Augen stellt. Und das schenkt eine ganz andere Lebensperspektive. Was haben wir einem Menschen zu sagen, der sterbenskrank ist, wenn wir das nicht glauben? Was haben wir einem Menschen zu sagen, der schwerst behindert ist? Hast leider Pech gehabt, hast leider das Falsche losgezogen. Es wird auch nicht besser. Oder? Merkt ihr, was für einen Schatz wir haben? Egal, in welcher Lebenslage ein Mensch steckt, wir dürfen sagen, halte du an Jesus fest und das ist deine Zukunft. Einmal wirst du laufen, du wirst springen, du wirst singen, du wirst sehen, du wirst glücklich sein. Der ganze Schmerz und die Krankheit werden hinter dir liegen. Und das ist der absolute Höhepunkt der Bibel. Wenn ihr Offenbarung 21 lest, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und Offenbarung 22 steht, wir werden Gottes Angesicht sehen. Das ist der absolute Höhepunkt. Wir werden Gottes Angesicht sehen. Und wir werden in seiner Gegenwart unsere größte Freude finden. Merkt ihr? All diese Dinge auf unserer Welt, die uns zeigen, dass unsere Welt wirklich zerfällt, dass das stimmt, was Jesus sagt, Himmel und Erde werden zerfallen, die sollen uns nur daran erinnern, dass diese Erde nicht unser Zuhause ist. Wir sind auf der Durchreise. Ja, aber unser Ziel ist nicht diese Erde, unser Ziel ist das. Und ich möchte einmal dort sein und ich möchte, dass meine Lieben dort sind. Dafür möchte ich leben. Das nächste ist, die Bibel, also in Matthäus 24 lesen wir nicht nur von Kriegen und Erdbeben und Hungersnöten und so weiter. Das ist so, als wenn Jesus das so im Vorübergehen sagt. Ja, das und das und das wird passieren, ist aber noch nicht das Ende. Das muss passieren und wenn das passiert, das ist das Ende, dann merken wir, das ist das Wichtigste. Und dann spricht Jesus in 4 Gleichnissen darüber, was es bedeutet, darauf zu warten, dass dieses Ereignis kommt. Und das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt seiner Botschaft. Der Hauptpunkt sind nicht die Katastrophen. Wie gesagt, das ist nicht unsere Religion. Ja, wir brauchen diesen Hype nicht, um Jesus noch mehr zu lieben. Ja, wir brauchen nicht noch mehr Kriege, um zu merken, dass wir endlich ernst machen sollten mit Jesus. Jesus erzählt 4 Gleichnisse. 4 Gleichnisse, die uns zeigen, wie wir leben sollen. Und ich fasse diese Gleichnisse jetzt nur ganz kurz zusammen. Ihr dürft euch gerne Zeit nehmen, sie zu Hause nochmal durchzulesen. Jesus spricht einmal in diesem Gleichnis von einem treuen und einem untreuen Knecht. Und die Geschichte ist, dass der Herr seine Diener setzt über sein Haus, damit er die Leute im Haus gut versorgt. Das ist der gute Knecht. Und da ist der untreue Knecht, der fängt an, seine Diener, die Untergebenen zu schlagen, sie zu misshandeln. Er sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und plötzlich kommt der Herr und zieht ihn zur Rechenschaft. Das heißt, was ist die Aussage von diesem Gleichnis? Kümmere dich um Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Kümmere dich um Menschen. Und dann haben wir eine Menge zu tun in dieser Welt. Das zweite Gleichnis von den 10 Jungfrauen, da geht es um das Öl. Und das Öl, das diese Jungfrauen haben, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wir sollen Gott ernstlich, ernstlich darum bitten, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, damit wir die Kraft haben, das Leben zu führen, zu dem er uns berufen hat. Wir schaffen es nämlich alleine nicht. Ja, unsere Selbstdisziplin reicht nicht dafür aus. Unsere Kraft reicht dafür nicht aus. Aber Gott möchte, dass wir ihn ernstlich um den Heiligen Geist bitten. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es ist nicht nur die Floskel, Herr, erfüll mich mit dem Heiligen Geist im Namen Jesu, Amen. Nein, wisst ihr, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Es bedeutet, dass er in unserem Leben all das tun darf, wozu Jesus ihn gesandt hat. Wozu hat Jesus den Heiligen Geist gesandt? Das wäre nochmal ein eigenes Thema, aber lass es mich so vorübergehend kurz zusammenfassen. Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, damit der Heilige Geist uns zu ihm führt, dass er uns die Augen öffnet, dass wir unsere eigene Sünde sehen, dass er uns zu Buße führt, dass er uns in alle Wahrheit leitet, dass er unseren Charakter verändert, dass er uns zu Zeugen für Jesus macht, dass er uns hilft, gehorsam zu sein. Also der Heilige Geist, er bevollmächtigt uns, das Leben zu führen, zu dem Jesus uns berufen hat. Und um den Heiligen Geist zu bitten, bedeutet genau das: Herr, ich möchte, dass du durch den Heiligen Geist in meinem Leben all das verändern kannst, was du möchtest, damit ich das Leben führe, das du willst. Und die klugen Jungfrauen, die dieses Öl haben, die genügend Öl dabei haben, die stehen genau für diese Generation von Christen, die gesagt haben, ich möchte Jesus ehrlich nachfolgen. Dann wisst ihr, wenn das alles stimmt, worüber wir hier immer die ganze Zeit reden, dann ist Jesus es wert, dass wir ganz ernst mit ihm machen. Wirklich, ein halbherziges Christsein ist seiner unwürdig. Er hat so viel für uns gegeben. Und er möchte, dass wir als seine Nachfolger wirklich ernst machen, richtig ernst machen mit dem, was wir glauben. Weil wenn das die Wahrheit ist, dann ist das der größte Grund, ernst zu machen. Für jeden von uns, für uns als Gemeinde. Und dann spricht Jesus von den anvertrauten Talenten, wo es darum geht, dass der Herr, wiederum, er zieht außer Landes und er gibt seinen Knechten Talente. Und jeder hat die Aufgabe, jetzt diese Talente zu vermehren. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, vermehren, dass wir es einsetzen. Und das merkt ihr schon, all diese Gleichnisse haben eins gemeinsam. Wer auf die Wiederkunft Jesu wartet, der steckt nicht den Kopf in den Sand, der zieht nicht in die Wüste und hofft, dass die letzten Ereignisse ganz schnell vorübergehen und Jesus dann kommt. Das Warten auf die Wiederkunft Jesu, es ist kein Warten im Stillstand, es ist ein Warten in Bewegung, in Aktivität. Wenn Jesus sagt, seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann ich komme. Dieses Bereitsein ist keine Passivität. Dieses Bereitsein heißt auch nicht, ich ziehe irgendwo ganz weit weg in die Wüste, wo ich hoffe, dass ich keinen Menschen treffe, bis Jesus wiederkommt. Sondern wir wissen uns von Gott in diese Welt gestellt, um diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ist es nicht schön, wenn Menschen sagen können, mein Leben ist besser geworden, weil du da bist? Du hast mich besucht, als ich krank war. Das ist dann nämlich schon das nächste Gleichnis. Du hast mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Du warst für mich da. Und diese Gläubigen sagen dann, ja, wann haben wir das alles getan? Es war uns gar nicht bewusst. Ja, ganz einfach. Weil es nicht aus Berechnung geschah. Das sind nicht Menschen, die eine Strichliste vorbereiten bis zum Tag der Wiederkunft. So viele Menschen besucht, so viele Essen ausgeteilt. Das sind Menschen, die leben es einfach. Und Jesus sagt zu ihnen, was ihr diesen Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Also Jesus möchte, dass wir anpacken. Das Warten auf die Wiederkunft ist kein Warten in Inaktivität, sondern wir haben eine Aufgabe zu tun. Und wisst ihr, was dann passiert? Je mehr wir für Jesus tun, desto lebendiger wird unser eigener Glaube. Das ist, ich meine, er könnte das alles viel besser als wir, oder? Er könnte Engel schicken, die das Evangelium hier in Lindenberg verkündigen, Aber irgendwie hat er sich entschlossen, das durch uns zu machen. Warum? Weil wir diese Erfahrung brauchen. Und ich kann euch sagen, ich selber bin schon so oft gesegnet worden, wenn ich mit Menschen die Bibel gelesen habe. Ich habe selber schon so viel gelernt aus der Bibel, während ich mit Leuten die Bibel gelesen habe. Und ich sage euch, ich habe das schon so oft erlebt, wenn ich anderen Menschen das Evangelium erklären darf, wird mein eigenes Herz warm. Wisst ihr, das ist das, was mein Glauben lebendig hält. Das ist das, was uns als Gemeinde hilft, wirklich einen lebendigen Glauben miteinander zu leben. Je mehr wir Jesus lieben, desto mehr werden wir von ihm reden. Und je mehr wir von ihm reden, desto mehr werden wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, werden wir nicht nur reden, wir werden handeln. Wir werden für Menschen da sein. Und das Leben von Menschen wird besser. Wisst ihr, wenn ich auf dieser Welt noch sterben sollte, bevor Jesus wiederkommt, dann wünsche ich mir, dass da Menschen da sind, die sagen können, mein Leben ist besser gewesen, ich bin gesegnet worden, weil Michael gelebt hat. Das ist mein Ziel. Dafür möchte ich leben. Und wisst ihr, das gibt am Ende uns die größte Erfüllung. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, auch für uns als Gemeinde. Wenn wir uns um das kümmern, was Jesus am wichtigsten ist, kümmert er sich um das, was wir brauchen. Wirklich. Und was ist ihm das Wichtigste? Die Erlösung von Menschen. Wenn wir uns um das kümmern, dann kümmert er sich um das, was wir brauchen. Aber wenn wir uns um uns selber drehen und für uns selbst leben, dann verlieren wir so unendlich viel. Und ich möchte euch einfach sagen, dass in dem, was Jesus hier sagt, dieses Endzeitkonzept, ja, sich um andere kümmern, sich für Gottes Sache einsetzen, nicht passiv rumsitzen, sondern was tun für den Herrn, das ist sein Weg, um unseren Glauben am Leben zu erhalten. Ja, dadurch steckt er immer wieder ein neues Stück Holz in das Feuer unseres Glaubens. Und es gibt nichts, was unseren Glauben so sehr belebt wie das. Wisst ihr? Und ich hab Menschen getroffen, die ihre größte Freude daran haben, ein Endzeit-Video auf YouTube nach dem anderen anzuschauen. Und irgendwie sind sie am Ende genauso leer wie vorher. Weil diese Endzeitereignisse nicht unseren Glauben nähren. Ja, es ist nicht verkehrt, sich mit Endzeitereignissen zu beschäftigen. Ich glaube, es ist gut, um Orientierung zu haben. Aber das ist nicht die Substanz unseres Glaubens. Die ist woanders. Und das macht Jesus uns in Matthäus 24 und 25 so klar. Er möchte unser Fokus sein. Ganz am Ende. Jesus hat gesagt, meine Worte werden nicht vergehen. Alles, was er versprochen hat, wird geschehen. Was er versprochen hat, das wird erhalten. Und er hat versprochen, dass er uns auch in Zeiten der Not beisteht. Er hat nie versprochen, dass er uns davor beschirmt, dass wir niemals in solche Situationen kommen. Aber er hat versprochen, dass er bei uns ist. Und so lesen wir hier im Psalm 46, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, wir fürchten uns nicht. Jesus beschreibt die Endzeit, ihr könnt das nachlesen in Lukas 21, als etwas, wo die Menschen Angst haben, wo sie Angst haben vor den Dingen, die kommen werden. Wisst ihr? Und wie wohltuend ist es, wenn es dann Menschen gibt, die zuversichtlich sind, die sagen können, ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, an wen ich glaube. Wer soll in dieser Zeit diese Zuversicht verbreiten? Ja, soll ich den Leuten sagen, ja, es wird schon alles wieder gut, hab keine Angst, weil die Wissenschaft erfindet schon die Lösung. Soll ich ihnen sagen, hab keine Angst, unsere Bundeswehr wird unser Land verteidigen. Soll ich ihnen sagen, hab keine Angst, weil unsere Politiker haben es bisher immer geschafft. Wisst ihr? Nein, wir brauchen eine Zuversicht, die eine bessere Grundlage hat als so etwas. Aber wir können den Menschen sagen, fürchte dich nicht. Wir fürchten uns nicht. Wir haben allen Grund, zuversichtlich zu sein. Und diese Welt braucht einfach Menschen, die zuversichtlich sind. Weil sie daran glauben, dass Gott am Ende alles gut macht. Und er schenkt uns eine Hoffnung, die uns keine Krise dieser Welt wegnehmen kann. Die keine Krankheit uns entreißen kann. Die kein Mensch, keine Macht auf dieser Welt uns nehmen kann. Darum schrieb Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das soll unser Fokus sein. Also, lasst es uns so handhaben, wie Jesus es gesagt hat. Jesus erwähnt diese Zeichen der Zeit im Vorübergehen. Ja, das und das wird passieren, aber das ist das wichtigste Zeichen. Und fürchtet euch nicht, erhebt eure Häupter. Ja, meine Worte werden nicht vergehen. Das ist der Fokus. Ich will euch am Ende eine Geschichte erzählen. Es war der 4. Juli 1952. Die kalifornische Küste lag im dichten Morgennebel. 34 Kilometer entfernt, westlich der Küste, auf der Insel Catalina, stieg eine 34-jährige Frau ins Wasser. Mit Namen Florence Chadwick. Und sie machte sich auf, in Richtung Kalifornien zu schwimmen. Sie war damals dafür bekannt, dass sie schon große Strecken übers weite Meer durchschwommen hat. Sie war die erste Frau, die den Ärmelkanal überquert hat. Und sie war fest entschlossen, als die erste Frau diese Strecke zu bewältigen. Und sie weiß genau, worauf sie sich einließ, denn sie hat sowas schon öfter gemacht, aber diese Strecke hat sie noch nicht geschafft. An diesem Morgen war das Wasser eiskalt. Der Nebel war so dicht, dass sie kaum die Begleitboote sehen konnten. Und Millionen Amerikaner schauten im Fernsehen zu. Und manchmal kamen die Haie und sie mussten mit Gewehrschüssen vertrieben werden. Aber sie schwamm weiter, Stunde um Stunde, Schwimmzug um Schwimmzug. Nach 15 Stunden und 45 Minuten, 55 Minuten, 15 Stunden und 55 Minuten, sagt sie, ich kann nicht mehr, holt mich raus. Ja, sie war schon steif vor Kälte, sie konnte nicht mehr. Und ihre Mutter und ihr Trainer, die im Boot neben ihr schwommen, sagten, du, die Küste ist fast erreicht, nur ein kleines bisschen noch und du schaffst es. Aber sie sagt, ich kann nicht mehr, holt mich raus. Sie hat am Ende nur 800 Meter, um 800 Meter das Ziel verpasst. Von 34 Kilometern. Noch 800 Meter weiter. Und später wurde sie gefragt, da fragte sie einen Reporter, Miss Chadwick, was hat sie davon abgehalten, diese letzte halbe Meile zu schwimmen? Und sie sagte, es war der Nebel. Ich habe das Ziel nicht gesehen. Es war der Nebel. Ich habe das Ziel nicht gesehen. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. 2 Monate später hat sie es nochmal gemacht. Es war wieder Nebel. Und diesmal schaffte sie es. Nach 13 Stunden und 47 Minuten. Aber ich fand diese Aussage stark. Es war der Nebel. Ich habe das Ziel nicht gesehen. Es ist nicht so, wenn wir ein Ziel haben, das wir sehen können, an das wir glauben, dann haben wir auch die Kraft, durchzuhalten. Aber wenn wir kein Ziel mehr sehen, dann haben wir nicht mehr die Kraft, durchzuhalten, wenn Schwierigkeiten kommen. Das ist für mich so ein schönes Bild für das, worüber wir heute geredet haben. Wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Und ich möchte euch sagen, Jesus ist treu. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass er im Himmel bleibt und uns hier allein zurücklässt. Es ist nicht möglich. Die Bibel sagt, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Es ist unmöglich, dass er sein Versprechen nicht erfüllt. Aber wer soll das den Menschen sagen, wenn nicht wir? Wer soll es den Menschen glaubhaft machen, wenn nicht die, die fest daran glauben? Wir haben ein Ziel. Und eines Tages möchte ich mit jedem von euch da sein an diesem Ziel. Was auch immer mit dieser Welt passiert. Ob Gott uns leben lässt, bis Jesus wiederkommt, ist seine Sache. Ob er uns vorher zur Ruhe legt, ist seine Sache. Aber ich möchte einmal mit jedem von euch an diesem Ziel sein. Möchtet ihr auch dort sein? Und meine Frage an uns ist, und ich will ganz offen reden, es ist so leicht möglich, unser Leben so zu führen, als würde es diese Realität nicht geben. Wir alle haben Bedürfnisse in dieser Welt. Wir alle müssen zur Arbeit gehen. Wir alle müssen unseren Lebensunterhalt verdienen. Ja, das heißt, die Dinge dieser Welt haben alle ihren Platz. Aber es ist möglich, sich so sehr von den Dingen dieses Lebens vereinnahmen zu lassen, dass man für das im Alltag eigentlich keine Zeit mehr hat. Und dann haben wir was falsch gemacht. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir Jesus bitten, Herr, richte meinen Blick neu aus. Richte meinen Blick neu aus auf diese Zukunft. Schreib mir das so fest in mein Herz, dass mein Herz brennt. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir so diesen lebendigen Glauben, wie ich ihn in der Urgemeinde sehe. Ich wünsche mir auch diesen lebendigen Glauben, wie ich ihn in den Anfängen unserer Adventgeschichte sehe. Diese Begeisterung, der für Jesus kommt, Leute, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen und sie haben so viel gegeben. Und ihr größter Wunsch war es, diese Botschaft des kommenden Christus weiterzugeben. Leute, das ist das Wichtigste in diesem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir unser Leben wirklich danach ausrichten. Ja, dass Jesus uns gebrauchen kann und dass unser Christsein so echt ist und so lebendig und so folgenreich, dass Menschen uns sehen und sagen, hey, ich kann bei dir sehen, dass du mit Gott lebst. Ja, das Leben ist keine geistliche Show. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, damit sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Ich wünsche mir so sehr, dass mein Leben genau das ist, ein Licht für Jesus. Und ich möchte, dass das, was ihm am wichtigsten ist, auf meiner Prioritätenliste ganz weit oben steht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Wisst ihr? Wir werden niemals enttäuscht werden, wenn wir das, was Jesus am wichtigsten ist, an die erste Stelle setzen. Wir werden enttäuscht werden, wenn wir das aus den Augen verlieren. Aber er ist treu. Er ist wirklich treu. Und wenn Jesus uns bittet, das Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen, dann denkt er dabei nicht nur an das Reich Gottes, er denkt an uns. Weil es uns dann am besten geht. Wisst ihr, das ist so der Nebeneffekt. Manchmal scheint es so anstrengend zu sein, sich um das zu kümmern, was Gott sagt, aber am Ende werden wir am meisten gesegnet. Das habe ich selbst erlebt. Ich bin mir sicher, das habt ihr auch schon erlebt. Und ich möchte dieses Thema einfach nutzen und sagen, Herr, ich will nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn ich die Probleme dieser Welt sehe, sondern ich möchte ein Leuchtturm sein. Ich möchte deine Zuversicht verbreiten. Ich möchte, dass Menschen diese Hoffnung auch haben, die ich habe. Und ich möchte einmal mit Menschen, die du mir in den Weg stellst, im Himmel sein. Wollt ihr das auch? Lass uns jetzt ein Lied hören. Ein Lied, das uns nochmal so die Schönheit dieser Botschaft, dass Jesus wiederkommt, vor Augen stellt. Thank you.